Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. Liebe Sarah, ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen. Es ist sehr früh, wir zeichnen heute ein bisschen früher auf als sonst. Und wie geht's dir? Lange nicht gesehen.
Mir geht's gut und ich bin ein bisschen müde. Aber das ist gar nicht schlimm, die grauen Zellen kommen jetzt in Fahrt.
Die grauen Zellen kommen im Fahrt, das ist gut.
Bei
das
dir auch, alles gut?
Ja, die sind schon da, die sind, du weißt, wenn man kleine Kinder hat, dann sind die ja schon recht früh am Start, diese grauen Zellen, weil da fragt einen niemand, möchtest du die grauen Zellen anschmeißen, sondern da ist dann, hey, hallo, kann losgehen dann von mir aus auch. Ja, insofern ist das alles gut. Wir haben ein schönes Thema heute und ich bin drauf gekommen, weil ein Freund hat nämlich genau diese Lage gerade, dass seine Hündin zack schwanger geworden ist und er auch darauf verzichtet hat, sie zu sterilisieren, kastrieren. Und ja, und das Ergebnis ist jetzt so, dass das Hündchen immer weiter wächst und wächst und wächst und ist nach 2 Wochen da. In 2 Wochen ist es soweit und da bin ich mal sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und er hat auch noch keine Vorstellung.
Hat er denn schon einen Schrei, wie viele es werden?
Ja, es werden 8.
Himmel, okay. Ja, das
wird ein bisschen was. Also, also wenn ihr da draußen sehr süße Welpen wollt, von denen man noch nicht so weiß, was es ist.
Man kennt den Vater nicht?
Nee, man kennt den Vater nicht.
Oh ja, das ist ja spannend. Was ist denn die Mutter?
Die Mutter ist ein dänisch-schwedischer Hofhund.
Spannend. Mhm. Ah, also ist das eventuell die Mutter oder Schwester deiner Hündin?
Nein, das ist sie nicht.
Keine Verwandtschaft.
Das ist sie nicht, aber es ist auf jeden Fall spannend, deshalb, weil es sehr viele große Hunde drumherum gibt. Da weiß ich jetzt nicht so genau, ob das alles so passt.
Ja,
aber
nein, die arme Hündin. Du musst sie nachher so Riesenwelpen gebären. Ich hoffe nicht.
Es könnte gut sein, dass es keine kleinen Welpen werden. Ja, aber bevor wir das in aller Ausführlichkeit besprechen, was ist eigentlich, wenn eine Hündin ungewollt schwanger wird und was passiert denn dann und was sind Möglichkeiten und Wege? Wie war dein Hundemoment der Woche?
Mein Hundemoment der Woche war diesmal nicht meine Hunde betreffend. Ich war am Wochenende in Italien, in Bella Italia, mit meiner Freundin. Und wir waren in Genua. Und mir ist aufgefallen, dass da unglaublich, unglaublich viele Menschen Hunde haben. Und es ist ein solcher Kulturschock, wenn man sieht, wie anders das da läuft. Und die gehen da schön mit ihren Hunden auch spazieren, ne? So habe ich ja auch die Hunde gesehen, auf verschiedenste Arten. Also es gibt super viele Hunde, die einfach mit den Leuten mitlaufen, also da ist nichts mit Leine und so, sondern die streuen dann dahinter den Leuten her, mal schneller, mal weniger schnell. Dann gibt es auch welche, die an der Leine laufen. Jetzt war es aber super heiß, ja, und der Boden war auch super heiß und die Hunde, die waren alle am Kämpfen, ne? Die haben echt zu schaffen gehabt damit. Und was mir halt aufgefallen ist, ich glaube, ich habe nicht einen Rassehund gesehen.
Oh.
Ich glaube, ich habe nicht einen oder zumindest konnte ich keine dieser Rassen zuordnen. Also womöglich waren da ein paar lokale Rassen bei, die ich nicht kenne. Aber ich habe gut gestaunt. Also da war kein Labrador, da war kein Golden Retriever, kein Jack Russell, kein Ridgeback, kein Wischler. All die wir hier jeden Tag tausendfach sehen. Und ich dachte nur so, boah, seid ihr cool hier? Habt ihr etwa echt einfach alle Mischlinge? Wart ihr etwa alle im Tierheim? Oder wie ist das passiert? Oder wo habt ihr die her? Und ich war ziemlich begeistert davon. Ich war echt ziemlich begeistert davon. Ich war auch natürlich ziemlich jeden Hund davon verliebt. Ich hatte meine Hunde nicht dabei, ich hatte meine Kinder nicht dabei. Und dann habe ich diese ganzen wunderschönen Mischlinge gesehen und hätte, oh, das war wunderbar. Und das war mein Hundemoment der Woche, war einfach dieses. Ich war in so einem Bad an Mischlingen und das war total cool. Das fand ich richtig schön. Ja, das war echt und total spannend, weil ich super oft überlegt habe, was könnte das jetzt sein? Oh, was könnte da drin sein? Ich habe super oft gedacht, Marimano drin zu erkennen, ja, was ja auch sein. Sinn machen würde. Ne? Mhm. Und dann halt super viele, wo du einfach nur denkst, nee, das ist ein großes Potpourri, alles Mögliche. Ne? Kannst du gar nicht mehr sagen. Sieht aber mega aus. Also war echt cool.
Du warst ohne Hunde weg und hattest aber jede Menge Hunde um dich rum. Guck mal, ja. du kommst nicht los davon.
Nee, vor allem ist das halt auch voll nervig für meine Begleitungen immer, weil ich immer diesen Hunden so hinterher glotze, ne? Weil ich dann auch einfach anfange zu rattern. Also erstmal will ich gucken, also interessiert mich das, wie der Umgang ist, also beobachte ich das natürlich. Und dann interessiert mich ja auch, was ist das für ein Hund? Wie ist der drauf? Wo kommt der wohl her? Was ist das wohl für eine Rasse? Ist das überhaupt eine Rasse? Wenn es keine Rasse ist, was könnte es sein? Also, und dann stiere ich immer diesen ganzen Hunden hinterher. Ich weiß gar nicht, ob das so cool ist für meine Begleitung. Aber naja, da müssen sie durch, so kennen sie mich. Wie war denn dein Hundemoment der Woche?
Den habe ich dir als Video geschickt. Das war tatsächlich wirklich ganz, ganz toll, weil Bella und unsere Tochter werden jetzt wirklich Best Friends. Das war am Anfang ja anders, da war Bella überhaupt nicht amused und fand irgendwie, dass das alles stört. Und ja, da hat man jetzt eben diesen Zerrball irgendwie gehabt und das war wirklich irgendwie sehr, sehr süß, weil Bella damit ankam und ihn unsere Tochter vor die Füße gelegt hat und dann ging das Zerrspiel los. Und dann hast du es auch gesehen, dass teilweise unsere Tochter dann auch tatsächlich echt laut geschimpft hat, so nach dem Motto, warte, gib es her und so. Das war eine total schöne Kommunikation, auch die hatten. Und das Tolle war wirklich, dass es da keinen Stress gab, sondern es war einfach ein Spiel und es war irgendwann zu Ende, weil beide keine Lust mehr hatten. Also es war so Idealzustand, wenn man sich so wünscht, wie führt man denn eigentlich so Kinder, Babys, Kleinkinder an die ganze Hundesituation heran. Manchmal macht man sich da so wahnsinnigen Kopf drum. Am Ende passieren viele Dinge auch von selber, weil sie ja einfach so aus ihrem Alltag raus stattfinden. Und das war ganz oft jetzt schon so hier der Fall. Natürlich nicht ohne, dass man eingreifen muss, das ist ja klar. Aber wir hatten wirklich wenige Situationen, wo man korrigieren musste oder so. Das war irgendwie ganz, ganz schön. Und auch das alte Mädchen, also Spanja, die steht dann ja da und Collette hält sich an ihr fest, steht auch neben ihr, kann noch nicht laufen, aber hält sich dann auch so an ihr fest und Spanja hält das alles aus und findet das auch gut. Also du merkst richtig, dann irgendwann legt sie sich hin und legt sich auf den Rücken und bleibt da und so. Also es ist irgendwie, jeder, habe ich auch schon mal erzählt, Hund hat so seine eigene Beziehung zu ihr. Und sie umgekehrt natürlich auch, wobei sie lustigerweise auch völlig ausrastet, wenn der Kater, wenn Fido dann morgens durch die Klappe kommt. Dann ist wirklich so, dann sind die Töne, die da rauskommen, noch viel höher als sonst. Also es ist schon sehr süß. Aber dieser Hundemoment der Woche hat mir viel gegeben, einfach weil ich gemerkt habe, den Kopf, den ich mir so gemacht habe, wie wird das wohl werden, der war einfach total unbegründet, weil vieles wirklich einfach passiert. Und das war die größte Erkenntnis, mal wieder.
Vielleicht war es aber auch der Kopf, den du dir gemacht hast, der dazu geführt hat, dass es so ist, wie es ist. Weil es, also ich muss das nochmal kurz beschreiben, weil man hört, Zerrspiel klingt das ja sehr wild und das war es halt gar nicht. Ne? Also das war ein total... es war ein unaufgeregtes Spiel und das war mehr so eine Mischung aus einem Tauschgeschäft. Mal hatte das Kind den Ball, mal hatte der Hund den Ball und dann wurde sehr leicht mal von beiden Seiten gezogen, aber da kam vom Hund nicht ein einziger Ton, der hat noch nicht mal gestanden, der Hund, der hat gelegen. Das war also total unaufgeregt und es war wirklich absolut ungefährlich. Es war ein Zerrspiel, aber es war ein sehr unaufgeregtes Zerrspiel auf Augenhöhe und eine Mischung auch noch aus einem Tauschgeschäft und einem Zerrspiel. Und ich kann mir vorstellen, dass dem vorangehen halt die ganzen anderen Situationen, in denen du gesagt hast, langsamer, ruhiger, nicht so doll. Und deswegen ist das vielleicht möglich. Ne? Also ich kann mir vorstellen, hättest du dir den Kopf vorher nicht gemacht und dann nicht immer wieder, ich sag mal, eingegriffen, kontrollierend, wäre das vielleicht auch gar nicht möglich, weißt du?
Das kann total gut sein, sicher. Also deshalb sage ich aber aus dem Alltag raus, meint eigentlich, man tastet sich so langsam daran, ne? Und man stellt dann irgendwie auch so kleine Spielregeln auf und so, dass dann, wenn solche Situationen eintreten, dass es dann auch eben einfach genauso abgeht, wie es abgeht. Ja, tja, also es ist in der Tat ja so, dass wir auch über Kastration und Sterilisation aufgesprochen haben. Wir haben über Tierschutz gesprochen, wir haben darüber gesprochen, lässt man sie so wie sie sind, ist es so, dass man vielleicht doch aufpassen muss, weil zu viele Rüden in der Nachbarschaft sind, oder wie geht man damit um? Also sehr diffizil und sehr, sehr komplex das Thema, und da gibt es einige Folgen zu, wenn euch das interessiert, dann schaut einfach mal rein. Ich glaube, wir sind inzwischen bei Folge 175 ist heute, glaube ich. Also da ist noch ganz schön Material am Start. Die Frage ist aber, wie geht man damit um, wenn der Unfall in Anführungsstrichen dann doch passiert ist? Also bedeutet, man hat eine Hündin, die plötzlich immer breiter wird, und genau so war das auch bei unserem Bekannten. Mhm. Und dann geht es zum Tierarzt irgendwann, weil man einen leisen Verdacht hat und der sich dann auch bestätigt. Und was passiert dann? Es ist ja erstmal eigentlich ein Geschenk und was sehr, sehr Schönes, aber es ist auch eine Herausforderung, wenn man dann weiterdenkt und denkt, okay, was passiert, wenn das irgendwie so zwischen 6 und 10 Welpen sind? Was ist denn eigentlich dann, wie kriege ich die großgezogen? Also 8 Wochen ist ja immer so Standard, eher vielleicht sogar 12 teilweise, wo die Tierchen dann bei ihm sind und die ganze Verantwortung, die man hat, dann kann man sich eigentlich den ganzen Jahresurlaub nehmen, um das gut aufzugleisen. Also wie denkst du, was sind so die wichtigen Gedanken, die es braucht in dem ganzen Prozess?
Ich würde mir als erstes die Frage stellen, wie ist die Gesundheit der Hündin, der tragenden Mutter? Das wäre für mich Punkt Nummer 1. Das heißt also, dafür zu sorgen, dass sie natürlich jetzt in der Zeit, in der sie tragend ist, optimal ernährt ist, optimal versorgt ist, ausreichend Ruhe und möglichst wenig Stress hat, weil der Stress geht auch, und das kennen wir ja auch von den Menschenmüttern, ja, im Mutterleib schon direkt ins Kind und in dem Fall in die Welpen. Eine unaufgeregte Mutter, eine entspannte Mutter kann viel besser Welpen großziehen als eine, die mit diversen Aufgaben zu kämpfen hat. Und wenn jetzt die Hündin beispielsweise eine Wachfunktion hat und dann ewiges Rein und Raus ist, dann kann das ein permanenter Stress sein. Das sind so Sachen, die würde ich als erstes mir mal überlegen, ne? Also ist die Hündin in einer entspannten Lebensphase? Kann ich die dabei unterstützen? Welche Aufgaben kann ich ihr wegnehmen oder welchen Stress kann ich vermeiden? Und dann würde ich mit dem Tierarzt besprechen, welche Art der Ernährung am besten ist, damit die die Welpen alles bekommen, was sie brauchen im Mutterleib. Vor allem, wenn ich höre, 8 Welpen, womöglich sogar große Welpen, da muss die ja ganz schön viel leisten. Ihr Körper muss sehr, sehr viel leisten. Und das heißt, die muss optimal versorgt sein mit allem, was dazugehört. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Punkt, wo wir jetzt zuletzt das Thema mit der veganen Folge hatten. Das würde ich so zum Beispiel in so einer Situation sofort aufhören. Einfach, weil ich Angst hätte. Und das sind nämlich Sachen, die wenig erforscht sind, wie da jetzt die Versorgung ist. Also würde ich sofort wieder auf eine fleischhaltige Ernährung umsteigen oder also ein ausgewogenes Gesamtpaket, hochwertiges Fleisch, hochwertige Früchte und Gemüse und so weiter, damit hier eine optimale Versorgung möglich ist. Und dann würde ich, Entschuldigung, Frosch im Hals, würde ich sofort überlegen, wie empfange ich die Welpen, wenn sie dann da sind, und was tue ich unter Geburt? Also auch hier mich beraten lassen vom Tierarzt, wenn ich jetzt höre, eine kleine Hündin, die womöglich von einem großen Hund gedeckt worden ist, wo wir es halt nicht wissen, kann ja auch echt Komplikationen unter Geburt passieren. Die können im Geburtskanal stecken bleiben. Das kann richtig heiße Kiste werden mit lebensbedrohlich und allem. Also ich würde vielleicht auch gucken, welchen Tierarzt kann ich nachts noch erreichen, weil so Sachen passieren ja immer sonntags und immer nachts und so weiter.
Immer.
Ja, auch die Boogie, das war ja das eine Tier, bei dem ich dabei war, bei der gesamten Schwangerschaft ihrer Mutter und die Geburt, die ersten Wochen, das haben wir ja alles begleiten können, weil das ja quasi die Schwester von meiner Frieda war, die da tragend war. Und die hat natürlich das Kind mitten in der Nacht bekommen. Also die Kinder vielmehr, die Welpen, kamen halt irgendwie so um 12, um 1 und um 1:30 oder so, ne? Also das war ja völlig klar, dass die nicht gewartet hat auf Sonnenschein. Das heißt, ich würde abklären, was passiert oder wo kann ich im Notfall hin, wer kann mir helfen und was tue ich in den Situationen. Also ich würde mich richtig, richtig viel erkundigen, was für Fälle auftreten können und wie ich da umgehe mit, ne? Weil das kann ja wirklich ganz gefährlich werden. Und erfahrene Züchter können dir das ja auch sagen, ne? Also wenn ich höre, sie ist ja ein Rassehund, dann ist vielleicht auch die Möglichkeit, sich da bei dem Züchter zu erkundigen. Vielleicht hat man da ja einen guten Kontakt und der kann schon Tipps geben auch, ne? Dann brauchst du eine Wurfkiste. Also heißt, bereite dich auch vor auf die Zeit direkt nach der Geburt. Die größte Gefahr ist, dass die Hündin die Welpen platt liegt. Das kann tatsächlich passieren. Wir haben damals eine große Holzkiste gebaut, also richtig groß, und haben halt da ein Planschbecken reingelegt, sodass in den Ecken, also diese Ecken, die sind gut, dann können die Welpen sich in die Ecke legen und werden da nicht platt gedrückt halt, ne? Und so waren trotzdem die Wände auch weich. Und dann kommen da Tücher drauf. Ja, und du musst halt immer gucken, dass die Welpen nicht abhauen können, dass sie da in der Wurfkiste bleiben und die Welpen nicht die Gefahr laufen, unter der Mutter zerdrückt zu werden oder zu ersticken. Das machen die natürlich nicht absichtlich, die Hündinnen, ne? Aber es passiert eben. Dann würde ich vielleicht auch mir überlegen, ob ich da irgendwie schon Ersatznahrung da habe für den Notfall. Man weiß ja nie, ob die gut laktiert oder ob das klappt, ob sie die Welpen annimmt oder nicht. Wobei eigentlich davon auszugehen ist, wenn vorher alles gut gelaufen ist, gibt es eigentlich keinen Grund, dass die Hündin die Welpen nicht annimmt. Aber ich weiß nicht, ob mir das nicht zu gefährlich. Also ich würde wahrscheinlich auf Nummer sicher gehen, weil ich so eine bin. Und würde mir den Kram einfach schon mal ins Haus holen, damit ich in der Not einfach mit versorgen kann. Und wenn nicht, dann spende ich es nachher an Tierschutz. Also dann ist es so. Ja, und dann die ersten, ja, mindestens 8 Lebenswochen, und das würde ich auch von der Hündin abhängig machen, die fangen ja irgendwann an, die Welpen auch wegzubeißen von den Zitzen. Na, also die fangen irgendwann an, abzuhauen und die Welpen wegzubeißen. Und das ist ein guter Zeitpunkt, die Welpen dann abzugeben. Und das ist bei der einen Hündin erst nach 10 Wochen, bei der anderen erst nach 12 Wochen. Und das würde ich aber, ich würde ehrlicherweise das der Hündin überlassen, wann sie sagt, die Welpen sind bereit zu gehen. Das ist auch für die Hündin wichtig.
Ja, aber also, wir haben jetzt natürlich vorausgesetzt, dass das alles auch gewollt ist. Ne? Also es gibt ja tatsächlich dann doch auch die Entscheidung gegen den Nachwuchs. Habe ich leider auch oft genug erlebt. Und,
ach so, nee, da bin ich gar nicht von ausgegangen.
Ja, ja, das sagst du so. Das ist tatsächlich, ja. Ich würde da auch nicht von ausgehen.
Für mich völlig selbstverständlich, dass man natürlich, wenn man A sagt, auch B sagt. Aber gut, okay, erzähl.
Genau. Sarah macht da keine Gefangenen. Nein, also es gab schon die Diskussion. Und das kann ich auch tatsächlich verstehen. So ist das überhaupt, also aus verschiedenerlei Hinsicht. Denn da sind beide berufstätig. Sie haben Kinder. Ich glaube, ein Elternteil, entweder Oma oder Opa wohnen irgendwie auch noch bei denen. Also da ist Full House, da ist auch jede Menge Stress und da ist auch jede Menge zu tun. Und das war so das eine Ding. Können wir dem überhaupt gerecht werden? Schaffen wir das? Und die andere Geschichte war, dass auch schon auch in der Überlegung war, irgendwann mal ein, nicht zu züchten professionell, aber dann doch mal so 1-2 Würfe zu haben. Und und dann kommst du plötzlich in so einen irren Strudel, an den ich jetzt nicht, ich kann es nachvollziehen, verstehen kann ich es nicht, aber nachvollziehen. Dann kommst du in so einen Strudel von, naja, aber jetzt haben wir dann Mischlinge und will jemand überhaupt diese Mischlinge? Und wenn wir rausfinden, was das jetzt irgendwie für ein Vater ist, und also da waren ganz viele Gedanken im Spiel, die auch mal ganz kurz dazu geführt haben, ist das überhaupt sinnvoll und kommen wir dem nach und wollen wir das überhaupt? Und ich finde, das war natürlich auch total legitime Gedanken, weil, naja, also spätestens dann, wenn du, also ich finde, dieses Zuchtargument fand ich jetzt irgendwie quatschig, weil, ja, in meiner Welt existiert das dann irgendwie auch nicht so richtig. Also ich finde, da muss man dann halt einfach auch mit leben irgendwie. Aber das ist auch nur meine Denke und ja, wer bin ich, dass ich das dann am Ende beurteilen kann? Ich war noch nie in so einer Situation. Was aber ein Argument ist, und das kann ich noch gut nachvollziehen, ist, dass die Frage, kann ich dem nachkommen und werde ich dem gerecht? Jetzt kann man natürlich sagen, ja, das sind ja nur 8 bis 12 Wochen.
Auch das ist eine lange Zeit, glaub mir.
Aber das ist eine lange Zeit, genau. Also wer Kinder hat, weiß auch, dass 8 oder 12 Wochen auch eine sehr, sehr, sehr lange Zeit sein kann, wenn, je nachdem, was da so los ist. Und wenn du 10 Welpen hast oder so, ne? Also eine Größenordnung, wo es dann wirklich, also das ist schon auch eine Herausforderung. Ich habe das ja mitgekriegt, als wir Bella immer wieder besucht haben bei unseren Freunden. Boah, das ist eine Aufgabe. Also es ist wirklich eine richtige Aufgabe. Und es ist nicht nur so, dass du die großziehst, sondern da hat jeder seine Problemchen. Dann muss der Tierarzt kommen. Dann ist die ganze Bude voll gekackt und voll gepisst. Also es ist auch fast nicht zu vermeiden, wenn man Kinder hat. Die werden dann überall, dann werden die Welpen mal rum durch die Gegend geschleppt. Also es ist nicht nur so, dass die dann irgendwie schön in ihrer Kiste liegen, sondern es ist auch verknüpft mit ganz vielen Situationen, die ich jetzt nur so am Rande mitgekriegt habe. Da dachte ich mir schon, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist aber echt, boah, alles klar. Also die Kohle, die wollten für die Welpen, das ist so mehr als auch nur verdient. Das ist einfach nur ein Bruchteil dessen, was da so geleistet wurde. Naja, also ist das, was denkst du, ist das legitim dann zu sagen, nee, wir entscheiden uns dagegen?
Jein. Jein. Also wenn ich merke, meine Hündin wurde gedeckt und ich gehe dann hin und gebe die Pille danach oder mache einen frühen Abbruch, ist das legitim? Wenn ich höre, die Hündin war schon dick, dann finde ich das kritisch. Also da muss ich ehrlich zugeben, finde ich es sehr, sehr, sehr grenzwertig. Weil erstmal wird die Hündin hormonell schon voll auf Geburt eingestellt sein. Was meinst du, was das mit der macht? Wenn du jetzt einen Abbruch machst. Und das andere ist ja, wenn die schon dick ist, heißt das ja auch, dass die Welpen groß sind zu einem Teil. Ne? Das wird nicht in der zweiten Woche der Schwangerschaft gewesen sein. Und dann fragt sich das natürlich auch ein bisschen ethisch, ne? Ob man so gereifte Hunde noch, ich meine, das ist ein Grund, das ist die gleiche Frage wie bei Menschen ja auch. Ne? Bis wann ist das noch vertretbar? Ich glaube, das ist sehr philosophisch, aber für mein ganz persönliches Empfinden finde ich, eine Hündin, die schon dick ist, die sich schon auf Geburt einstellt, wo die Hormone schon voll drauf eingestellt sind. Und jede Frau, die Kinder hat, wird wissen, was ich meine. Ab einem gewissen Punkt bist du in einer anderen Welt. Ne? Du bist dann voll auf Nestbau, du bist voll auf Kinderkriegen. Und das fängt sehr früh an. Das ist nicht erst irgendwie 2 Wochen vor der Geburt. Und da fände ich jetzt für die Hündin alleine einen Abbruch sehr kritisch. Das tät mir, das wäre mir viel zu gefährlich, dass die jetzt einen Knacks davon trägt. Deswegen würde ich das dann nicht mehr machen. Es war auch teilweise beispielsweise bei der Schwester von Frieda, bei der Rosi, die Mama von Boogie, als wir da herausgefunden haben, dass die tragend ist, war das irgendwie so 3 Wochen später, kamen die Welpen. Weil das hat so lange gedauert, hat auch keiner gemerkt. Dann musste man erstmal überlegen, Gott, wo war die denn? Mit wem war die überhaupt, als die läufig war? Wann hätte das passieren können? Ne? Weil sie hatte genau einen Kontakt zu einem Rüden und das war einer dieser Rüden, der nur noch einen Hoden hatte. Und wo man gedacht hat, naja, was soll passieren? Ja, viel. 3 Welpen passieren da. Und der war ja dann auch der Vater. Und das hast du nachher an den Welpen ja auch irgendwie ein Stück weit erkannt. Also zumindest im Wesen hat man das erkennen können. Und das war auch die einzige Möglichkeit, weil die in ihrer Standhitze wirklich nur einmal für sowas wie ja eine Stunde war die mit dem in Kontakt. Und jetzt muss ich dazu sagen, mir persönlich würde das tatsächlich nicht passieren, weil ich würde niemals, wenn meine Hündin in der Standhitze ist, einen Rüden auch nur in ihre Nähe lassen, weil mir das viel zu gefährlich ist. Und da mache ich sogar meine Spaziergänge irgendwie in den hintersten Wäldern, weil das Risiko würde ich niemals eingehen wollen. Allein schon aus meinem Tierschutzgedanken heraus würde ich niemals wollen, dass meine Hündin sich fortpflanzt, weil dafür gibt's einfach zu viele Hunde, die ein Zuhause brauchen. Da mache ich ja nicht noch mehr. Aber das ist was Persönliches. Das Risiko einzugehen, heißt aber auch nachher quasi mit der Arschkarte leben. Ne? Und von daher, ich meine, wir kennen ja alle ein bisschen den Ablauf der Läufigkeit. Und wenn wir das Risiko eingehen, dass die Hündin gedeckt wird, müssen wir halt nachher irgendwie auch ein bisschen, ich sag mal blöd, Zähne zusammenbeißen. So, und dann zu der Frage, weil man nachher noch züchten möchte. Weißt du, wenn du das zeitlich hinbekommst mit einer Zucht, kannst du es auch mit einem Mischling. Ne? Also von daher musst du dich dann auch genauso dafür frei machen. Dann macht das keinen Unterschied, ob im Leib ein Rassehund oder ein Mischling ist. Und ich würde so einer Familie einfach empfehlen, eine Ecke des Hauses, einen Raum irgendwie abzugrenzen. Vielleicht sogar gibt es irgendwie ein Gästezimmer oder so. Irgendwas, wo man sagt, das wird jetzt einfach für die nächsten 8 bis 12 Wochen da die Kinderstube, also die Welpenstube und diese Tür wird abgeschlossen. Und die Kinder gehen da einfach nicht hin, paff, Ende aus. Oder es gibt halt diese großen, das mussten wir damals ja auch machen, da waren auch Kinder mit im Spiel. Da haben wir hier diese Laufgitter, also das Laufecken. Also gibt's für Menschenkinder, ne? Das sind Gitter, die stellst du auf und dann da entsteht wirklich ein recht großer Bereich, der dann durch Gitter abgetrennt ist. Da ist dann die Wurfkiste drin. Da ist alles drin, was die Mutter braucht. Da ist der Napf. Und dann hat die da ihren Raum, wo eben nicht einfach ein Kind unkontrolliert reinrennt und da an die Welpen dran geht, weil das darf natürlich nicht passieren. Aber dann muss man sich, ich sag mal blöd, organisieren und irgendwie in diesem Haus einen Bereich frei machen. Am besten, also ich meine, das kann sogar der Keller oder der Dachspeicher sein. Ich glaube, der Hündin ist wichtiger, sie hat ihre Ruhe mit ihren Welpen, als dass sie mitten im Geschehen ist und man dann sagt, ja, wir wollen ja nicht, dass die irgendwie wegkommt. Ja doch, vielleicht ist es genau, was sie braucht. Vielleicht braucht die einfach mal Ruhe. Und für eine Hündin ist das ein irrsinniger Stress, wenn ständig Leute an ihre Welpen drangehen. Das ist alles. Also ich meine, die gehen ja wirklich zurück zu ihren Basics. Da ist der Instinkt, ich möchte mein Kind schützen. Ich möchte, man will nicht, dass Fremde an die Kinder drangehen. Man will auch nicht, dass Kinder an die Welpen drangehen. Kontrolliert sicherlich, ne? Wenn die was größer sind, dann macht man ja auch die Kontakte. Die sind ja auch wertvoll. Aber die ist mitten im Familienalltag mit ihren Welpen und man hat da keine Kontrolle drüber, wie viel Stress die da hat. Das wäre mir ein sehr, sehr wichtiger Punkt, wo ich jeder Familie empfehlen würde, egal wie, egal wo, macht der Hündin eine Ecke, wo sie ihre Ruhe hat und wo wirklich niemand unkontrolliert einfach hinrennt. Weil das belastet die Hündin, glaube ich, wirklich enorm. Und dann ist es ja auch so, dass wenn man sagt, dann ist das ja 12 Wochen Nonstop-Action, das stimmt ja auch nicht ganz. In den ersten Wochen pennen die ja die meiste Zeit. Die sind ja nur am Schlafen, am Trinken. Du musst gucken, dass deine Hündin 4-mal am Tag vor die Tür kommt, damit sie sich lösen kann. Die hat dann aber auch nicht das Bedürfnis, großartig spazieren zu gehen. Die will schnell wieder zu ihren Welpen. Das heißt, was du in den ersten Tagen und ich sag mal 2-3 Wochen hast, ist in erster Linie nur deine Hündin zu versorgen, dass die immer ordentlich satt ist, die muss viel essen, die muss ihre Bedürfnisse erledigen können und dann ist die wieder bei ihren Welpen. Dann ist die damit beschäftigt, die zu pflegen und zu versorgen. Und wenn die dann anfangen, munter zu werden, und dann ist das so ein kleiner Flohzirkus, dann wird das spannend. Dann fängst du ja auch an, wenn du es ernst nimmst mit einer Art Prägearbeiten, dann fängst du ja schon an zu sagen, okay, jetzt werde ich den Raum saugen, die Hündin ist bei den Welpen, wir machen das ganz kontrolliert, damit die den Sauger kennenlernen und dann werden die vielleicht auch schon mal vorne reinbeißen und dann machen wir das als Übung, ne? Dann dürfen die da auch mal vorne reinbeißen. Da wird ja nicht groß erzogen von mir als Mensch, den Rest macht ja die Mutter. Und dann fahren wir mal Auto und dann gehen wir schon mal zum Tierarzt und dann gehen wir zusammen einen ersten kleinen Ausflug machen und gehen mal in den Garten und das alles so sehr kontrolliert und dosiert. Aber es ist nicht so, dass du da dir den ganzen Tag für frei nehmen musst. Na, dann kannst du auch normal morgens arbeiten gehen. Deine Hündin ist sehr wohl imstande, das alleine zu regeln. Na, die macht das schon. Sorg du halt dafür, dass deiner Hündin gut geht. Dass die ihre Ruhe hat, dass sie ihr Essen hat und dass die auf Toilette kommt. Und dann nimmst du dir halt die Nachmittage und die Wochenenden, um vernünftig Prägearbeit mit den Welpen zu machen. Ich glaube, die größere Arbeit, die man jetzt in so einem Fall hat, vor allem wenn es dann jetzt Mischlinge sind, ist halt zu gucken, wie mache ich dann weiter, wenn die dann 8 oder 10 oder 12 Wochen sind und wo gehen die hin und an wen werden die vermittelt und was stelle ich mir dann vor? Weil man braucht sich ja nicht irgendwie einbilden, dass man nach den 8 Wochen nicht irgendwie auch tierisch an diesen Welpen hängt. Ja, man hängt einfach an diesen Tieren dann. Die sind alle 8 dann in deinem Herzen und dann willst du auch nicht, dass die verschachert werden. Von daher ist das, glaube ich, die größte Herausforderung in dieser Zeit, jemanden zu finden, der sich nachher den Welpen annimmt. Und ich würde mir halt immer vorbehalten zu sagen, ich entscheide am Ende, welcher Welpe zu wem kommt. Also ich würde keinem irgendein Versprechen machen. Ich würde mir aber auf jeden Fall schon mal Interessenten suchen. Und da wäre für mich das Wichtigste die ganz offene Kommunikation. Also wirklich zu sagen, ich habe keine Ahnung, wer der Vater ist. Es könnte ein großer Hund sein. Es könnte, da würde ich mal einmal in mich gehen, überlegen, zu wem könnte die Kontakt gehabt haben, eine Liste aufstellen und wirklich sagen, das sind potenzielle Väter. Ja, und dann würde ich halt versuchen, da jemanden zu finden, der passt zu meiner Hündin und zu dem potenziellen Vater. Und dann zu suchen. Und dann kannst du ja auch wirklich mal den Tierarzt fragen und der Nachbarschaft fragen und halt gucken, ne, wer kennt wen. Und solltest du über so Portale gehen wollen, wie Kleinanzeigen oder so, ich würde sogar eher mich noch an ein Tierheim wenden oder so und dann einfach sagen, ich habe hier den Fall, ne, ich möchte nicht, dass das irgendwie für die Tiere schlecht läuft. Habt ihr eine Idee? Oder habt ihr vielleicht sogar Leute, wo ihr sagt, die wollen immer Welpen? Oder ihr könnt vielleicht auf eurer Internetseite sagen, da kommt bald ein Wurf Mischlinge, ne, die müssen auch vermittelt werden. Die landen ja am Ende sonst auch im Tierheim. Das ist ja im Sinne des Tierschutzes, sollte man doch zusammenhalten dann. Ich weiß ja nicht.
Das ist ja das Entscheidende, glaube ich, ne? Dass man so irgendwie versucht, sein Netzwerk erstmal auszunutzen. Und was auch immer das ist, also das kann natürlich irgendwo auch, das können, ich finde auch soziale Netzwerke irgendwie gar nichts Verwerfliches, weil man ja teilweise auch Leute wirklich auch persönlich kennt, so, ne? Und dann vielleicht auch weiß, dass der ein oder andere hundeaffin ist und so, also das auszunutzen, finde ich total okay. Bei Kleinanzeigen würde ich sowieso, das ist für mich wirklich in so einem Fall das Medium aus der Hölle, weil man da, glaube ich, einfach wirklich überhaupt nicht mehr kontrollieren kann. Also da können die Leute alles erzählen eigentlich, ne? Und da würde ich, glaube ich, so ein Lebewesen, das dann unter solchen Umständen, oder egal ob unter solchen oder anderen Umständen auf die Welt gekommen, nicht unbedingt hingeben wollen. Und wir haben das auch schon besprochen in der vorletzten Folge, dass die Art und Weise, wie da Tiere verhökert werden und wo die herkommen und wie das so passiert, glaube ich, auch teilweise echt übel ist. Also ich glaube, da würde ich eher die Finger von lassen. Aber Tierarzt ist sicher ein guter Punkt. Tierarzt des Vertrauens, die machen ja manchmal auch so Aushänge. Und manchmal ist es auch so, dass dann irgendwie Menschen, die gerade einen Hund verloren haben und die erstmal sagen, nee, ich will eigentlich keinen, und dann vielleicht aber dann doch ihr Herz öffnen in dem Moment, wo sie da so einen Aushang sehen. Und dann ist natürlich immer die Frage, wie? Also wie formuliere ich sowas am Ende auch? Und wie, in Anführungsstrichen, biete ich denn die Welpen an? Und ich glaube, da kann man auch schon ganz gut rausfiltern für sich, was sind so Leute, die wahrscheinlich auch gut sind irgendwie für meine Hunde. Ich glaube, da gibt es bestimmt auch den ein oder anderen Ausfall. Da darf man sich, glaube ich, auch nicht unbedingt was in die Tasche lügen. Ich glaube, es gibt einfach auch Leute, die dann halt, auch wo man da so denkt, so, nee, dem kann ich den Welpen nicht geben. Und ich finde, das ist auch gut, wenn man offen und ehrlich kommuniziert und sagt, nee, ich glaube, das ist, passt nicht so richtig. Es ist dein Frosch bei mir. Und und das ist dann auch total okay. Ich glaube, das ist so das, wovor auch viele Angst haben, dann einfach auch zu sagen, nö, tut mir leid, ich habe irgendwie nicht so ein richtig gutes Gefühl. Das stößt man natürlich dann auch Leute vor den Kopf. Aber ist dann so, weil da geht es dann ja letztendlich dann auch um dieses Lebewesen, für das man selbst Verantwortung trägt. So lange, bis das Tierchen ein neues Zuhause hat. Aber das finde ich die schwierigste Aufgabe eigentlich. Also ich kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Also ich weiß, das habe ich auch schon mal erzählt, dass eben dieser große blonde Mann, der in Anführungsstrichen Papa von Bella, dann wirklich im Türrahmen stand und die Tränen liefen runter, obwohl er den Hund wirklich jeden Tag hier sehen kann, ne, wenn er das möchte. Mhm. Aber das ist dann eben einfach auch so dieser Abschiedsschmerz, den man, glaube ich, nicht unterschätzen darf. Und davor hätte ich, glaube ich, am allermeisten Angst. Ich glaube, es ist noch nicht mal so sehr die Wurfkiste, der Flohzirkus, die Prägephase, die man da schon irgendwie mal einläutet, sondern es ist eher so der Tag, wo man dann so weiß, okay, jetzt ist auch Wiedersehen angesagt. Mhm. Und im allerbesten Fall sieht man ja dann tatsächlich dann die Hunde vielleicht einfach auch mal wieder und vielleicht auch manchmal regelmäßig, wenn es zu Freunden und Bekannten geht. Aber das ist das, was ich zum Beispiel auch schwer ertragen kann. Ich weiß, dass zum Beispiel, als ich den Hoverbart hatte, haben Bekannte von mir die Schwester genommen und die ist dann leider mit einem Dreivierteljahr irgendwie hat sie was in die Nase gekriegt, ist einen Abhang runtergelaufen und ist vor den Zug gelaufen.
Oh Gott.
Und das war es dann. Und ich habe dann irgendwann eine SMS gekriegt. Damals gab es noch SMSs und Minidiscs und CDs. Mhm. Und da habe ich dann die Nachricht bekommen, dass leider die Schwester gestorben ist. Und Ja, also nicht alle Welpen werden 15 Jahre alt und manchmal kriegt man auch doofe Nachrichten. Das gehört so alles mit dazu. Es sind alles so Gedanken, die man sich machen kann, muss und so weiter. Aber es ist natürlich auch, was da so alles mit verknüpft ist, das fällt einem dann erst so im Laufe der Zeit auf, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich stelle mir es auch sehr, sehr schwer vor. Aber es liegt ja irgendwie bei dir selber, wie gut dein Draht zu Menschen, zu den Menschen sein wird. Man kann ja mit allen Leuten reden und einfach sagen, ich hänge total an den Welpen. Bitte schickt mir ab und zu Fotos oder Videos, wie der sich entwickelt. Würde ich mich drüber freuen. Und dann machst du einmal im Jahr ein Treffen und lädst alle ein und man macht einen gemeinsamen Spaziergang. Also es gibt ja Möglichkeiten, in Kontakt zu bleiben. Es muss ja nicht wie bei diesen Negativbeispielen, die wir ja da angeführt hatten zu diesem Thema Kleinanzeigen und so. Das liegt ja bei einem selbst. Deswegen finde ich grundsätzlich auch die Idee, über Kleinanzeigen zu gehen, grundsätzlich nicht falsch. Ist halt immer die Frage, an wen gerate ich da? Und da, auch da liegt es ja bei mir selbst, wer meinen Welpen bekommt. Und ich kann ja Leute, also weißt du, wenn ich sage, da musst du in der Zeit, wo die hier in der Wurfkiste liegen, schon mal zweimal hier antanzen und dir den Welpen einmal angucken und damit wir uns kennenlernen und so. Und wenn die dazu nicht bereit sind, sind es halt schon mal nicht die Richtigen. Da fängt das ja schon mit an. Und wenn einer meint, er käme jetzt einfach mit seinem Auto vorgefahren und lädt sich einen Welpen ein und fährt dann wieder davon, dann bin ich ja der Chef meiner Situation. Wem gebe ich einen Welpen und wem nicht? Das sind ja meine Welpen. Ich kann eine Liste machen und sagen, pass auf, du kommst bei mir auf die Liste. Wer am Ende wirklich einen Welpen kriegt, kann ich jetzt nicht fest dazu sagen. Ich muss die erst kennenlernen. Ich muss schauen, zu wem passt welcher Welpe. Ich habe viele Interessenten. Und ich melde mich, ich halte dich auf dem Laufenden, du kommst jetzt in eine Gruppe mit rein, dass du einfach irgendwie immer geupdatet wirst. Aber ich kann euch nicht einen Welpen versprechen.
Ich finde die Idee des Tierschutzes übrigens an der Stelle ganz gut, nämlich die Vorbesuche zu machen, dass du nämlich auch die Gegenseite kennenlernst. Genau. Finde ich kein schlechtes Modul auch bei der Welpenabgabe oder bei der Entscheidung, wer kriegt denn einen, weil ich bin da so ein bisschen paranoid, gib's das zu. Also alles, was das Netz angeht, ich nutze es, du weißt es, auch beruflich intensiv, aber es ist so, dass ich da doch durchaus so meine Bedenken habe und am Ende können dir wirklich Leute alles Mögliche erzählen, eine zweite Identität aufbauen, whatever. Das ist ja wirklich relativ einfach heutzutage. Und da hätte ich, glaube ich, einfach meine Probleme. Und deshalb kam ich auch drauf, dass ich gedacht habe, so, wie wäre das eigentlich, wenn man dann vielleicht diese Vorkontrolle einfach auch noch selbst macht und einfach mal guckt, wo kommen die eigentlich dann hin? Wie sieht das Setting da aus? Und im besten Fall, also es gibt halt immer noch wahnsinnig viele Hunde, die so angeboten werden insgesamt, ne? Im Tierschutz, dann aber auch bei so Hobbyzuchten und so weiter. Ich weiß immer nicht so, kann man sich dann am Ende aussuchen? Vielleicht gibt es gar nicht so viele Interessenten.
Vermutlich nicht, nee.
Also ich glaube, das ist auch gar nicht so einfach. Also,
ja, naja, liegt ja bei dir. Wie wichtig ist dir das denn zu wissen, wo dein Welpe hingeht und dass der in gute Hände kommt? Ne? Das liegt ja bei dir, ob du den abgibst oder nicht. Zwingt dich ja keiner, den Welpen mit 8 Wochen abzugeben. Kannst ihn ja auch behalten, bis der 4 Monate ist oder 6 Monate. Und da, bis du die richtige Person eben findest. Das steht ja jedem frei, den Welpen dann zu vermitteln, wann man will. Ist natürlich, wenn du 8 Welpen kriegst und du dich nicht entscheiden kannst, hast du nachher 9 Hunde bei dir im Haus rumturnen. Das ist halt die Frage, wie geil das ist. An irgendeinem Punkt muss man wahrscheinlich schon auch ein bisschen loslassen. Da spreche ich auch vor allem mich selber an, weil ich weiß genau, dass ich bin eine Katastrophe. Ich habe ja mal einen zulaufenden Kater gehabt. Ich habe ein Jahr gebraucht, den zu vermitteln. Und alle Menschen, die kamen, um diesen alten Streuner bei mir abzuholen, waren nicht gut genug. Das ist kein Witz. Von daher, ich weiß, wovon ich rede. Das ist kein Witz. Das ist genau so passiert.
Du kriegst heute leider kein Foto von mir.
Ja, ich habe einen Knall, was das angeht. Deswegen sage ich das, weil ich das auch weiß. Und ja, musst du halt selber wissen nachher, ne? Wenn du 8 Welpen kriegst und dann muss man wahrscheinlich an irgendeinem Punkt halt ein bisschen locker lassen und ja, wie gesagt, bau möglichst einen guten Kontakt zu den Menschen auf, dann bleibst du ja auch irgendwie informiert und dann kannst du das ja noch ein bisschen mitbegleiten vielleicht. die Idee über einen Tierschutzverein, über einen Tierarzt oder wegen mir auch bei WhatsApp. Also streu das halt so viel wie möglich, damit viele Menschen vielleicht auf die Idee kommen. Und wenn die Welpen einmal da sind und du Fotos hast, geht das ja immer noch ein bisschen einfacher dann auch, ne? Weil dann verliebt man sich ja auch schneller mal in so einen Welpen. Und ich glaube, das ist nämlich der eigentliche Mammut von dieser ganzen Sache, ist nicht diese 8 bis 10 Wochen die Welpen durchzukriegen, weil tatsächlich macht das die Mutter zu großen Teilen und du hast gar nicht so viel damit um die Ohren. Also du solltest natürlich dir deine Liste machen und am besten auch mal mit einem guten Züchter sprechen, was da alles zu tun ist in der Zeit. Und für mich ist das halt eben Prägearbeit wirklich viel, viel, viel Prägearbeit mit den Welpen. Kontakt zu Artgenossen schon aufbauen und so weiter. Aber vor allem die Vermittlung. Also ich glaube, die Vermittlung ist tatsächlich der eigentliche Knackpunkt. Und da also genug Interessenten finden und noch bereit sein, ihnen die Welpen zu geben. Und das würde ich nicht übers Knie brechen. Also wenn da irgendeiner kommt und ich finde den komisch, kriegt er keinen Welpenpunkt. Also das will man ja nicht, ne? Also von mir gäbe es dann keinen Welpen, wenn ich ein komisches Gefühl zu jemandem habe. Und das ist, du lachst, aber ich meine, das sind doch deine Babys mit, ne? Also, hallo?
Ich würde dann sehr schnell auch den Spruch von Sarah Novak, der berühmten Hundetrainerin, ziehen und würde sagen, du, ab 3 oder 8 Welpen ist 3 oder 8 Hunde, ist doch total egal.
Macht doch keinen Unterschied.
Da macht doch keinen Unterschied. Das wird bei mir dann in dem Fall 4 oder 12.
Ist doch ja, das ist doch, also Mike, ob du mit 4 oder mit 12 Hunden, also bitte. Ja.
Siehst du, da bist du wieder. Siehst du, so will ich dich haben. Genau.
Aber weißt du, was das auch ist? Teuer.
Es ist sauteuer.
Das wollte ich mich gerade noch mal anführen.
Na klar ist das teuer.
Darf man auch mal nicht unterschätzen. Kannst du mal schnell einen kleinen Kredit aufnehmen oder einen Urlaub streichen, so, weil die Kosten gehen in die Welpen. Und da wären wir wieder bei dem Punkt, wie viel darf ein Welpe kosten? Individuell natürlich der Preis, aber ob das ein Mischling oder ein reinrassiger Superhund ist, die Kosten und die Mühe, die da entstanden ist, muss entlohnt werden oder es muss abgedeckt werden. Die werden ja auch, wenn die abgegeben werden, die Hunde sind ja bereits entwurmt und geimpft. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch gerade ist mit Tierarztkosten, aber hier bei uns in Deutschland kostet eine Impfung echt eine Stange Geld. Also ich war ja mit 3 Hunden gerade beim Impfen. Da musste ich mal ganz tief ein- und ganz tief ausatmen und habe gedacht, huiuiui, naja dann.
Das ist hier genauso. Es ist total wahnsinnig. Also wenn du, ich hatte, bei uns ist das ja immer so turnusmäßig, 2, 2, 1, 2 Spanja und Bilbo, 2 Bella und Pelle und dann kommt der Kater. Somit verteilt sich das dann etwas, so ein bisschen übers Jahr. Mhm. Aber de facto ist es so, dass wir am Ende des Jahres, also ich kriege immer so eine Aufstellung, so was ich so im Jahr für Tierarztkosten ausgegeben habe. Und das sind nie schlimme Dinge dabei, ne? Also es sind immer irgendwie so im Rahmen alles. Da ist mal ein Antibiotikum mit dabei und keine Ahnung. Aber ich brauche für diese 5 Tiere alleine circa 1500 Euro im Jahr.
Ach, das ist aber günstig. Das habe ich dieses Jahr ja schon für einen Hund ausgegeben.
Ja, also wenn du Pech hast, natürlich, klar, ja, ne? Also das sind natürlich dann logischerweise, geht das dann relativ zügig nach oben, je nachdem, was ist. Ich habe bisher Sauglück gehabt, dass ich nicht irgendwie jetzt mal irgendwie größere Geschichten hatte. Mhm. Stimmt nicht, dieses Jahr, aber es sprengt alles wegen Spanias 10. Das waren alleine 1500 Euro. Also komme ich dieses Jahr auf geschmeidige 3000 Euro.
Also.
Ja, ja, das ist, ja, also das ist ein Fitnessstudio, ein Premium Fitnessstudio.
Das ist ein sehr, also da will ich das Fitnessstudio mal kennenlernen.
Ja, so Tempel halt, ne? Gibt's
genau, mit Sauna und Massage, ja.
Genau.
Mhm. Aber du hast recht. Also das ist halt, das darf man nicht unterschätzen. Ich rechne immer so pro Hund, habe ich im Hinterkopf immer 1000 pro Jahr. Wenn nichts ist, ist es natürlich weniger, ne? Aber dann kommen ja Blutbilder. Also manchmal ist es ja auch nur Diagnostik und gar nicht, weil die krank sind oder was hatten, sondern einfach, weil du mal Blut nimmst oder, ich meine, ab und zu macht man das ja. Oder du gehst mal zum Zahnstein machen oder so. Das läppert sich ja ratzifatz. Wir haben ja gerade eine Maus für 400 Euro operiert. Also das ist...
Ja, was?
Wir mussten eine Maus operieren lassen, eine unserer Mäuse.
Und die Maus hat eine OP für 400 Euro. Was habt ihr gemacht? Hat die irgendwie noch ein Lifting gekriegt und noch eine Augenbrauen?
Nee, weil das macht ja für den Tierarzt absolut gar keinen Unterschied, ob das eine Maus oder ein Hund ist. Ganz im Gegenteil, ich vermute sogar, dass das für den Tierarzt viel ätzender ist, eine Maus als einen Hund zu operieren. Weil so, ich war ja lange im OP mit drin und ich kann dir sagen, umso kleiner das Tier, umso diffiziler wird ja die Operation. Mäuse haben Duftdrüsen unterm Bauch und die war tumorös und der Tumor musste halt weg, weil sonst wäre ja die Maus, also erstmal hätte sie gelitten und zum anderen wäre sie ja auch gestorben. Und das macht für mich ja keinen Unterschied, ob das jetzt eine Maus oder ein Hund ist. Natürlich wird das entsprechend behandelt und die Operation war genauso teuer, als wäre es ein Hund gewesen.
Wow. Okay.
Was ja auch verständlich ist, weil es macht ja für den Tierarzt keinen Unterschied.
Ja, ja, das in meiner Welt denke ich immer so, ja, aber... ist das nicht, kommt man da nicht schneller irgendwie, weil kleiner, aber du hast wahrscheinlich recht.
Nee, ich glaube sogar, dass das sogar für den Tierarzt, also ich vermute, dass Tierärzte da unglaublich Diskussionen haben, weil für den Menschen eine Maus, ja, die kostet ja auch weniger, wenn du sie kaufst, das Futter ist günstig, also alles ist ja günstiger bei der Maus, ne, und die interessiert auch niemanden. Aber beim Tierarzt macht es keinen Unterschied. Der musste sich trotzdem das Zeitfenster freischaufeln, der musste den OP sterilisieren, der musste das Besteck sterilisieren, der musste die seine Zeit investieren, der braucht eine Assistentin, die muss er bezahlen. Also am Ende macht das für den Tierarzt absolut gar keinen Unterschied, ob da eine Maus oder ein Hund liegt. Und von daher sind die Kosten total gerechtfertigt. Ich würde auch nie irgendeinen Ton zu sagen, das ist völlig klar. Man kann sich auch vorher informieren, wie teuer das ist. Aber ja, das läppert sich halt alles, ne? Also selbst Mäuse, ne? Also völlig egal, welches Tier du zu Hause hast, das musst du alles immer mit einkalkulieren. Man sollte da nicht so leichtfertig sein mit, ne?
Puh, dann stelle ich mal eine Wurfkiste jetzt mal auf und bleib bei uns. Ja, Sarah, ich danke dir erstmal fürs Reinholen in Mäuseoperationen. Das ist auf jeden Fall auch was ein großes Learning war heute. Mhm. Und ja, danke dir sehr für die Unfallfolge, so nenne ich sie mal. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer frischen Folge der Bühne spielen.
Yes, freue ich mich schon drauf. Bis nächste Woche, Mike.
Bis dann. Tschüss.
Ciao.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.